NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute,
7. Dezember 1979. Der Todestag des Schriftstellers Nicolas Born.
Sehr geehrter Herr Meister, gestatten Sie mir bitte, Ihnen einige Gedichte von mir zuzusenden. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die Güte hätten, sie zu beurteilen. Es sind vier, die mir von meinen bisherigen 30 am gelungensten erscheinen.
Verrott von Taten und Taten. Verrott von Taten
und Taten. Darf ich mich nun vorstellen? Ich bin 22 Jahre alt, arbeite als Chemigraf und habe bisher, außer einigen kleinen Artikeln in einer Tageszeitung, noch nichts veröffentlicht.
Alles spricht von Neuanschaffungen.
In der Hoffnung, dass Sie meine Bitte erfüllen werden, bleibe ich mit freundlichen Grüßen und großer Verehrung Ihr Klaus Born.
Klaus heißt er dann noch. Klaus Jürgen Born, Sohn eines Polizisten, geboren am 31. Dezember 1937 in Duisburg. Den Vornamen Nicolas verdankt er der Frau des Lyrikers Ernst Meister, selbst Verfasserin von Gedichten und offenbar sehr beeindruckt von dem blonden jungen Mann. Born ist ein hübscher Kerl mit einem sinnlichen, herzförmig geschwungenen Mund. Im Oktober 1959 kommt es zu einem ersten Treffen mit Ernst Meister. Der Dichter erkennt die Begabung des 22-Jährigen und wird zum Förderer Nicolas Borns. Auf einer Veranstaltung präsentiert er das Gedicht »Drei Wünsche«.
Sind Tatsachen nicht unbeweglich und langweilig? Ist es nicht besser, drei Wünsche zu haben, unter der Bedingung, dass sie allen erfüllt werden?
Tatsachen. Sie interessieren ihn als Dichter und Schriftsteller nur sekundär, obwohl er zu den politisch aktiven Künstlern und Literaten der 60er und 70er Jahre gehört. Er kennt sie alle, die damals die rote Fahne schwingen, ob Günter Grass, Friedrich Christian Delius, Hermann Peter Piewit oder Hans Magnus Enzensberger. Er teilt viele Überzeugungen der Linken und ist mit etlichen von ihnen befreundet. So spielt er mit Rudi Dutschke gelegentlich Fußball. Doch er lehnt es ab, die Literatur in den Dienst der Politik zu stellen, wie das manche Autoren damals fordern.
Ich wünsche ein Buch, in das ihr alle vorn hineingehen und hinten herauskommen könnt. Und beinahe hätte ich vergessen, dass es schöner ist, dich zu lieben, als dich nicht zu lieben.
Er wächst am Niederrhein und in Essen auf, besucht die Volksschule, geht mit 14 in die Lehre als Chemigraf, das heißt, er stellt Druckplatten für eine Kunstdruckerei her, heiratet früh und wird Vater einer Tochter. Und er schreibt, oft heimlich, denn seine Frau hat wenig Verständnis dafür. Über den Lyriker Ernst Meister bekommt Nicolas Born Kontakt zur Gruppe 47. Walter Höllerer und Hans-Werner Richter nehmen sich seiner an. 1964 wendet er sich mit einem Romanmanuskript an Dieter Wellershoff, Lektor des Verlags Kiepenheuer und Witsch in Köln.
Ein großer, wortkarger, introvertierter junger Mann. Er kam mir unsicher und zielstrebig zugleich vor. Als wäre die Zielstrebigkeit ein dringendes Bedürfnis nach Klarheit, das von einer fundamentalen Unsicherheit hervorgebracht worden war.
Wellershoff ist irritiert und fasziniert von der Begegnung mit Born, der wie ein störrisches Fohlen auf ihn wirkt. Er lässt sich zu etwas hinreißen, was er noch nie getan hat und auch in Zukunft nicht wieder tun wird. Er schlägt dem 27-Jährigen vor, 2 Stunden spazieren zu gehen. In der Zeit würde er die Arbeit prüfen.
Als Nicolas Born damals von seinem Spaziergang zurückkam, nahm ich in seinem Gesicht einen Ausdruck wahr, den ich später noch öfter bemerkt habe. Er war wehrlos auf alles gefasst, hatte sich aber tief in sich selbst zurückgezogen. Gerade seine derbe, fast vierschrötige Erscheinung betonte seine Verletzlichkeit.
Ein Jahr später erscheint der von Wellershoff begutachtete Roman mit dem Titel »Der zweite Tag«. Aus der Ich-Perspektive erzählt Born von der Identitätssuche eines haltlosen Mannes, der eine Reise unternimmt. Sie führt auch in die Vergangenheit und in die Seele des Ich-Erzählers, verliert sich aber in den Details der Beschreibung. Der Roman ist kein großer Wurf, wie Axel Kahrs, der Leiter der Nicolas-Born-Stiftung, zu Recht bemerkt.
Der zweite Tag und diese frühen Sachen von ihm, die sind ja eigentlich nur noch dokumentarisch wertvoll, ansonsten haben sie nichts.
Erst 11 Jahre später, 1976, legt Nicolas Born seinen zweiten Roman vor, Die erdabgewandte Seite der Geschichte. Da liegt eine turbulente Zeit hinter ihm. Die Scheidung, die Kündigung seines Brotberufs als Chemigraf, der Umzug nach Berlin, die Hochzeit mit der Ärztin Irmgard Masur und die Geburt von zwei weiteren Töchtern, verschiedene Stipendien, darunter ein Studienaufenthalt an der University of Iowa und ein Jahr in der Villa Massimo in Rom und schließlich die Übersiedelung ins Wendland. Eine beliebte Region damals, dieser Landkreis Lüchow-Dannenberg, sagt Axel Kars.
Zu Beginn der 70er Jahre hat sich ja das Wendland als sogenanntes zweites Worpswede herauskristallisiert. Ganz viele Menschen, überwiegend aus dem Medienbereich und viele Schriftsteller und Grafiker aus Berlin, sind hierher gezogen, weil eben hier die alten Pfarrhäuser oder die alten leerstehenden Bauernhäuser sehr preiswert waren.
Er sucht Ruhe auf dem Land, Konzentration. Seit 1974 ist er Herausgeber des im Rowohlt Verlag erscheinenden Literaturmagazins. Das bringt Geld in die Familienkasse, hält ihn aber auch von eigenen Projekten ab und ist sicher ein Grund, warum die erdabgewandte Seite der Geschichte so lange auf sich warten lässt.
Die schöne Anfänge hat und schöne Details und eben auch dadurch, dass sie den Studentenprotest in Berlin festhält, aus der Sicht eines Außenseiters, der wesentlich älter ist als die Studenten und der aus Essen kommt, und als gelernter Chemigraf auch einen ganz anderen Blick hat auf diese Protestwelle und auch das Spielerische und auch das Verspielte und das Blasierte dieses Protestes, das es ja auch gab, mit aufgegriffen hat.
Mit seinem zweiten Roman trifft Nicolas Born den Nerv der Zeit. Er handelt von der Verschränkung des Politischen mit dem Privaten, von den Lebensexperimenten damals, von Kommunen und WGs, der Frauen- und Kinderladenbewegung, von Therapien und Beziehungskisten. Wie wollen wir leben und lieben? Wie behauptet sich das Individuum in einer Gesellschaft, die als feindlich und unwürdig empfunden wird? Die erdabgewandte Seite der Geschichte ist aber auch ein autobiografisch grundierter Roman über eine unmöglich gewordene Liebe. Im selben Jahr erscheint sein Gedicht Bahnhof Lüneburg, dem er im Titel das Datum anfügt, 30. April 1976.
Es ist 5.45 Uhr. Unausgeschlafene Autolandschaft, als habe damit alles endgültig seinen Platz. Nichts mehr anrühren, nichts bewegen. Ohnmächtig schluckende Frühaufsteher, Rauch auf nüchternen Magen, Aktentaschen, aufmuckende Blicke zwischen den flappenden Pendeltüren. Ein Zug ist eingefahren, wenn er steht, hört man ihn knistern und stöhnen. Das Material erschöpft und müde.
Immer wenn ich in Lüneburg bin, auf dem Bahnhof, und dann sagt er, ein ermatteter Zug fährt vorbei und das Metall stöhnt und ächzt wie alt und ausgedient und erschöpft. Das sind so Sätze, die höre ich bei jeder Lokomotive. Dann denke ich, das ist der Born. Und gleichzeitig hört er das Flappen der Tür, wo der Kellner durchkommt, diese 50er, 60er Jahre Gefühle, die man dann immer hat, diese fürchterlichen Bahnhofsrestaurants.
1976 markiert eine Wende in seinem Leben. Sein Reetdachhaus im Wendland, das mühsam aufgebaut worden ist, brennt bis auf die Grundmauern ab. Peter Handke ist gerade zu Besuch. Gemeinsam retten sie die beiden Kinder und einige Möbel aus dem Erdgeschoss. Alles andere fällt den Flammen zum Opfer. Auch sein Arbeitszimmer mit Notizen und Manuskriptentwürfen. Wenige Monate später wird bekannt, dass im Nachbardorf Gorleben ein Atommülllager entstehen soll.
Mein lieber Herr Albrecht, wie wollt ihr einen Schied nicht haben? Nicht für uns und auch nicht anderswo. Niemals!
Born schreibt das Gedicht entsorgt.
Die Trauer ist jetzt trostlos. Die Wut ohne Silbe. All die maskierte Lebendigkeit, all die würgende Zuversicht. Gras stürzt, die Gärten stürzen. Niemand unterm Geldharnisch fühlt die Wunde, entsorgt zu sein. Von sich selbst. Kein Gedicht, höchstens das Ende davon.
Im Frühjahr 1977 beginnt Nicolas Born für seinen Roman Die Fälschung zu recherchieren.
Diese Geschichte ist die Geschichte eines Reporters, der eingesetzt wird auf Kriegsschauplätzen, das heißt, der hingeschickt wird, Dieser Reporter ist in Chile gewesen, ist bei dem Einmarsch der Warschauer Pakttruppen in Prag gewesen. Er fährt im Verlauf dieser Geschichte mehrfach in den Libanon, um zu berichten.
Eine erste Lesung findet im Rahmen eines Werkstattgesprächs statt. Da stehen erst einige Kapitel. Um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen, sei er in den Libanon gereist, erzählt Nicolas Born. Die Fälschung sei aber kein Roman primär über den Bürgerkrieg und die politischen Verhältnisse dort. Die Handlung könne in jedem Land spielen.
Das wäre für mich ursächlich austauschbar gewesen. Diese Vorstellung von einer Geschichte ist mir gekommen, als ich mir berichten ließ, mündlich von einem Reporter, was ihm widerfahren ist. Da lag eigentlich die Wurzel dieses Vorhabens dann auch, ne?
Born stützt sich auf Berichte von Kai Herrmann, einem Nachbarn im Wendland, der für den Stern arbeitet. In seinem Roman heißt er Georg Laschen. Um ihn, sein Erleben und seine Konflikte geht es. Was passiert mit dem Reporter und Menschen, wenn er in Beirut den Bürgerkrieg erlebt und seine Redaktion mit Schlagzeilen, Fotos und Berichten bedienen muss? Die Fälschung erscheint im Herbst 1979. Ein Riesenerfolg. Volker Schlöndorff verfilmt das Buch 2 Jahre später mit Bruno Ganz als Reporter Georg Laschen.
Sag mal, ist der Chef da? Du sag ihm, dass sich hier eine ganz sensationelle Entwicklung anbahnt. Die Syrer sind dabei, sich gegen die Palästinenser zu stellen.
Laschen, ganz Profi, kennt die Medien und das Nachrichtengeschäft. Er weiß, mit welchen Stichworten er es anheizen kann und was man von ihm erwartet. Doch beginnt er, sich dem zu verweigern und seinen Beruf in Frage zu stellen.
Was soll ich notieren? Die immer gleichen Fakten oder die Angst, die ich erlebt habe? Die plötzliche Gewissheit, im nächsten Augenblick zu sterben? Oder gleichzeitig das Gefühl, unverwundbar zu sein?
Hinzu kommt die Krise von Laschens Ehe, die Lähmung der Gefühle.
Ich habe keine Angst, mein Leben zu fälschen. Nur Angst davor, dass ich es eines Tages nicht mehr bemerke und weitermache. Angst, dass es so zum normalen Leben wird, zu einem langen, bedeutungslosen Stoffwechsel, angesichts dessen ich nicht mehr erschrecke. Lieber sehe ich mein eigenes Blut fließen, ohne darüber noch ein Wort zu verlieren.
Nur mit großer Kraftanstrengung kann Nicolas Born den Roman vollenden. Im April haben die Radiologen ein dickes Lungenkarzinom entdeckt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es bereits gestreut hat, sei sehr groß, schreibt er in einem Brief.
Das Sterben und das Todsein habe ich ja doch sehr oft von Kindheit an durchgespielt. Das Verschwinden, vor allem das spurlose Verschwinden eines Bewusstseins.
Sein neues Buch aber setzt sich durch. Die Fälschung wird in allen großen Feuilletons gefeiert. Es ist ein exemplarischer Roman dieser Jahre, jubelt die Süddeutsche Zeitung. Und Marcel Reich-Ranitzky attestiert ihm Rang und Reife.
Manchmal habe ich den Wunsch, rasch zu verschwinden. Möglichst in einer der vielen Narkosen, die mir hier gegeben werden. Dann wieder, wenn ich über den Rand hinweggekrochen bin, aus einem Tief heraus, heute Morgen, möchte ich jede Sekunde retten, die Zeit zerkleinern in immer größere Zahlen, weiterleben und kämpfen um jede tausendstel Sekundenphase.
7 Monate kämpft er, wird operiert, bestrahlt und wieder operiert. Doch vergeblich. Nicolas Born stirbt am 7. Dezember 1979, heute vor 35 Jahren.
Sein Tod hat die Menschen damals erschüttert, von Marcel Reich-Ranitzky bis hin zu allen Zeitgenossen Günter Kuhnert und wie sie hießen, die wirklich gelitten haben. Es war ein Tod mit 41 Jahren.
Nicolas Born schreibt sich in seinem kurzen Leben zu einem der wichtigsten Schriftsteller der 70er Jahre empor. Es ist eine Aufstiegsgeschichte ohnegleichen. Steht man vor seinem Grab auf dem Dorffriedhof in Damnatz an der Elbe, fällt der Blick über weite Wiesen.
Wenn Sonne scheint, reckt sich das Holz. Stimmen schwirren, Gefieder säuselt, Wasser strahlt Luft an, Wolken so weiß. Die Welt schließt sich und zieht woanders hin.
Im Zeitzeichen erinnerte Heide Soltau an Nicolas Born, der am 7. Dezember 1979 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.